Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 408 des Computer Club 2. Ich begrüße Sie alle, die uns zuhören, und verspreche Ihnen, es wird interessant.
Auch ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich, dass Sie dabei sind. Und da kann ich dem Wolfgang überhaupt nicht widersprechen. Wir glauben, dass es richtig interessant wird.
Fangen wir mal mit einer etwas älteren Sache an. Es liegt aber auch daran, dass wir nun nicht jeden Montag produzieren, sondern so alle zwei Wochen. Muss ich also heute sagen, vor ungefähr 2,5 Wochen hat AVM in Berlin laut gerufen, macht mal euren Ports 443 zu an der Fritzbox. Es könnte sein, aufgrund der geklauten Passwortgeschichte, die wir ja nun alle kennen, wo sich unsere Bundesbehörden ja nicht so berühmt verhalten haben. Das wussten die schon im Dezember und haben dann erstmal Regierungen gewarnt und dann anschließend erst die Bürger. Die sind ja wahrscheinlich unwichtiger, ist ja nur das Wahlvolk, was die Steuern erwirtschaftet. Aber ist ja egal, wir sind gewarnt worden. Und dann ist eben herausgekommen, dass hier auch AVM mit seinen Fritzboxen möglicherweise betroffen wäre. Und da kann man jetzt eigentlich im Nachhinein nur sagen, für alle Fritzboxen, für alle Geräte sind ganz schnell von AVM Updates da gewesen, und alle Leute, von denen AVM wusste, dass sie Produkte aus ihrem Hause haben, sind per E-Mail, ich sogar mehrfach, gewarnt worden. Allerdings, die Fritzbox selbst hat auch schon signalisiert, dass ein neues Update da ist, wenn man auf die Benutzeroberfläche gegangen ist. Und dann konnte man das herunterladen. Installation wie üblich, ganz einfach. Ein Klick, 3 Minuten warten, Käse gegessen. Und dann den 443er wieder aufmachen. Vorher sollte man ihn prophylaktisch zumachen. Also alles, was man da von außen, wenn man darauf zugreifen wollte, auf Dienste und so weiter, MyFritz und ähnliche Sachen, sollte man vorübergehend abschalten. Wie gesagt, Sache ist durch. Wenn es einer noch nicht gemacht hat, unbedingt und sofort ein Update machen, denn es könnte ja sein, dass da irgendein Bösewicht Passwörter oder sonst was hat und darauf zugreifen kann.
Dass so Schutzsachen wichtig sind, hat ja zum Beispiel auch die Target-Kette in den USA Ende letzten Jahres bemerken müssen. Plötzlich waren 40 Millionen Kreditkartendaten und 70 Millionen Kundeninfos weg. Haben irgendwelche Hacker. Zunächst wusste man nicht, was los war. Da hat man mal ein bisschen nachgeforscht. Die Spur führte in die Ukraine. Und man hat dann auch die Kreditkarteninformationen teilweise wiedergefunden. Was heißt wiedergefunden? Sie lagern auf Servern, auf die man nicht so leicht rankommt. Also in Brasilien oder in Russland. Ja, in Brasilien lagern sie, weil die Gesetzgebung ein bisschen anders ist. Und die Daten werden in russischen Foren verkauft. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann es einem Unternehmen wie Target, einem richtig großen Händler, sowas ähnliches wie Rewe oder Edeka hier in Deutschland, wie kann dem passieren, dass ihm plötzlich seine Daten abhanden kommen? Die Lösung war so einfach, dass man einfach wirklich nur den Kopf schütteln kann. Und zwar hatte eine Firma, eine Wartungsfirma, einen Fernzugang zu dem Netz von Target, um damit Heizungen zu kontrollieren oder mal Verträge auszutauschen. Die haben an sich mit dem eigentlichen Zahlungsverkehr, mit dem Kundenverkehr gar nichts zu tun gehabt. Aber offensichtlich ist es so, gut, das ist von Target noch nicht bestätigt, weil die Ermittlungen noch laufen, offensichtlich ist es so, dass die ein nicht getrenntes Netz hatten für diese allgemeinen Verwaltungs- und Wartungsarbeiten und die Kundendaten, also die hochsensiblen Daten. Und so sind die Hacker über diesen Wartungszugang im Prinzip in das Netz von Target reingekommen und haben dann mit einem, muss man schon sagen, sehr professionellen Angriff sich die Daten rausgeholt. Das ist ein, also ich kann es nicht verstehen, wie sowas passieren kann in einer Firma. Ich habe ja lange genug in Läden gearbeitet, bei denen auch hochsensible Daten lagen, jetzt keine Finanzdaten, aber Daten über Publikationen und sowas. Das hätte dann nie passieren dürfen, weil einfach die Daten getrennt waren. Wir hatten auch damals, auch als Administratoren, hatten wir zwar Zugriff zu den Redaktionssystemen, aber auf die kaufmännischen Systeme sind wir nie draufgekommen, auch nie draufgegangen, denn das muss einfach getrennt sein. Das dürfen nur einen ganz kleinen Kreis machen, sonst können wirklich Daten abhanden kommen. Ja, das Ganze ist dann eben, wie gesagt, im russischen Raum gelandet. Also nicht nur, dass es nicht nur da Kriminelle gibt, aber da ist es jetzt aufgefallen. Die ganzen Netze, die da so zusammenarbeiten, nennt man Partner-Cars, weiß nicht, das kommt irgendwie aus dem Russischen. Und das sind regelrechte Netze, die zusammenarbeiten. Das also, denn der eine programmiert das, der andere besorgt die Daten, der andere verkauft die Daten und sowas. Das ist ein richtiges Ökosystem, ein Schwarzmarkt für oder ein dunkler Markt für diese Informationen. Und darüber werden jetzt eben die Kreditkarten verkauft. Und dann gibt es so Firmen wie ChronoPay, über die können auch diese Karten dann monetarisiert werden. Das ist natürlich für die sehr interessant, denn Ware bestellen ist ja immer ein bisschen kompliziert. Man muss dann, wenn, so eine Packetstation haben, damit denn das Geklaute in die reale Welt zurückkommt. Interessant war auch noch, was jetzt dann Sicherheitsleute gefunden haben von FireEye, dass die Überschneidung von Porno-Webseiten oder der Porno-Webseiten-Industrie und den Cyberkriminellen in Russland sehr, sehr groß ist. Deswegen tauchen immer wieder diese Porno-Dialer auf. Aber wie gesagt, es gibt eine Infrastruktur, eine dunkle Infrastruktur, wie würde man jetzt als Star Wars sagen, die dunkle Seite der Macht, die das sehr gut monetarisieren kann und die geklaute Informationen sehr, sehr schnell an den Mann bringt und damit ihr Geld einstreicht. Die eingesetzte Malware hieß Captoxa. Das ist also auch kein deutsches Wort. Das ist eine Backdoor-Software, die sich einschleust und dann die Daten an den stolzen Besitzer zurückschickt, der es eben über Command- und Control-Server kontrolliert.
Da hast du eben von der dunklen Seite der Macht gesprochen. Sowas Ähnliches kommt mir in den Sinn, wenn ich da an etwas denke, wo ich einfach nur, ich weiß gar nicht, was ich da sagen kann. Alles, was ich sagen könnte, wäre eigentlich böse. Sind zwei Leute, stehen nebeneinander, haben das gleiche Smartphone, also die berühmten Klugloads. Der eine hat einen guten Empfang, der andere einen schlechten. Beide im gleichen Netz, das gleiche Telefon. Woran kann das liegen? Ganz einfach, an der Telekom. Die Telekom hat mittlerweile veröffentlicht, dass sie bei bestimmten von ihnen vertriebenen Modellen eines Telefons, diese Modelle, die gibt es auch irgendwo anders am freien Markt, also nicht von den Telefonen zu kaufen, ein geändertes Betriebssystem aufspielt, welches man nicht nachträglich ändern kann. Wer es glaubt, wird selig, wer es nicht glaubt, kommt auch dorthin, aber warten wir mal, bis die Hacker soweit sind. So, und dieses geänderte Betriebssystem, nun, sorgt zum Beispiel dafür, dass bestimmte Teile in der Firmware so optimiert werden, dass man die Hardware besser nutzt. Dass man also zum Beispiel eine bessere Empfangsleistung hat. Das heißt also, dass man irgendwo, wo das Netz nicht ganz so stark ist, deutlich höhere Feldstärke angezeigt bekommt, eine deutlich schnellere Internetverbindung haben kann. Grund nur, weil da eine andere Firmware aufgespielt ist, auf dem gleichen Gerätetyp, wie was man so kauft. Dazu kommen noch einige andere Optimierungen, dass man da zum Beispiel erkennt, mit der neuen Firmware, mit der verbesserten Telekom-Firmware, die allerdings vom Hersteller des Telefons gleich aufgespielt wird, wann der Ruhemodus eingeschaltet werden kann, dass man viel schneller in den Ruhemodus geht und auch schneller wieder herauskommt und damit Strom spart und demzufolge längere Akkulaufzeiten möglich sind. Auch Sachen wie kostenlose Navigationssoftware, Navigon Select und sowas, sowie Mobilbox Pro und so weiter, sind da dann bereits vorinstalliert. Mal ganz abgesehen davon auf den Telekom Million Center mit 25 GB Cloud-Speicher und sowas. Jetzt überlege ich mir nur, ist das eigentlich so okay? Ist das eigentlich richtig? Ist es nicht so, wenn die Hardware eines Gerätes in der Lage ist, bessere Empfangseigenschaften zu realisieren, Und man spielt eine Firmware auf, die das nicht ausnutzt, kann man da nicht eigentlich richtigerweise sagen, die aufgespielte Firmware macht das schlechter, um der Telekom mit den verkauften Geräten einen Wettbewerbsvorteil zu bieten? Die verkaufen die Dinger ja, nur nicht gerade für ein Apfel und ein Ei. Entweder für einen Vertrag, darüber muss man dann natürlich die Geräte finanziert sehen, betrachten über 2 Jahre zu einem, also für mich ist der Preis zu hoch. Am freien Markt bekommt man das Gerät eben viel, viel billiger. Ist es nicht so, dass hier wirklich ein ungerechtfertigter Wettbewerbsvorteil durch Verschlechterung, willkürliche Verschlechterung von Empfangseigenschaften die richtige Beschreibung wäre für dieses Vorgehen der Telekom? Naja, wir sind ja einiges gewohnt von diesem Laden und jeder möge sich selbst sein Urteil bilden. Ich persönlich halte es einfach für eine Schweinerei.
Mir stellen sich da 2 Fragen. Die erste ist, wenn die Telekom bessere Geräte hat, warum publiziert sie es nicht und macht damit Werbung, um ihre Kunden damit anzulocken? Die Frage 2 ist diese Verbesserung von der Telekom entwickelt worden und wird vom Hersteller nur aufgespielt? Also sind die Telekom-Ingenieure cleverer als die Entwickler der Herstellerfirma? Oder geht die Herstellerfirma wirklich mit der Telekom so einen Deal ein? Das sind einfach nur Fragen, die wir stellen.
Ja, so ganz klar ist es, glaube ich, nicht herausgekommen. Die Telekom hat diese Information selbst veröffentlicht. Und sie verspricht eben diese verbesserte Empfangsleistung bei den bei ihnen gekauften Geräten. Und sie geht davon und sagt, es gibt also viele Konfigurationsparameter, die man entsprechend des genutzten Mobilfunknetzes nutzen kann. Und weil der Hersteller nicht weiß, in welchem Netz das Gerät genutzt werden würde, wenn es denn auf den Markt kommt, kann er das nicht optimal anpassen an das entsprechende Netz. Das heißt also, man kann es auch umgekehrt sehen, die Telekom passt die Geräte ganz speziell an ihre Netzeigenschaften an. Nun frage ich mich, ist das nicht irgendwie Standard festgeschrieben irgendwas? Hat die Telekom jetzt da in ihrem Netz, in der Logik oder irgendwie noch Geheimnisse drin, die sie nur selbst ausnutzen kann, womit sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft gegenüber anderen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich es nicht anständig.
Das ist ein seltsames Verhalten, ja. In einer Fernsehsendung hattest du diesen wunderschönen 3D-Drucker. Der konnte.
Der steht hier neben mir.
Konnte ich jetzt gerade nicht sehen, da wir nicht nebeneinander sitzen und keinen Videotelefon
haben. Und du konntest ihn nicht hören, weil er nicht eingeschaltet ist.
Sonst hätte ich es wahrgenommen.
Ja.
Der kann Objekte von 20 Zentimeter ungefähr Größe drucken. Was ja auch schon ganz schön ist.
Ein bisschen größer, ja.
Ja gut, kommen ein paar Zentimeter nicht an. Aber wie wäre es denn, wenn du so einen Drucker hättest, der Objekte drucken könnte von 2 Meter Breite, 2 Meter Länge und 3,50 Meter Höhe?
Ein kleines Auto, das wäre doch was.
Ja gut, dafür wird es im Moment nicht genutzt. In Amsterdam ist zurzeit ein Kunstprojekt am Gange. Da baut man ein Kanalhaus. Also sind diese Häuser, die an den Grachten da entlang gehen. Das will man komplett aus dem Drucker drucken. Das ist jetzt größer als die 2 Meter mal 2 Meter mal 5 Meter, es werden also nur 4 Quadratmeter Räume, sondern man baut individuelle Räume oder druckt individuelle Räume, setzt die hinterher zusammen und will dann daraus ein ganzes Haus machen. Der Drucker hat einen Namen, der ist Kammermacher, weil es holländisch ist, also Zimmermacher. Und das Druckmaterial kommt übrigens von Henkel aus Deutschland. Und die Drucktechniken von Heijmans, einer holländischen Firma. Als Material wird genommen aus biologisch nachwachsendem Rohstoff, natürlich 80%, und zwar aus Maisstärke wird das Ganze gedruckt. Ansonsten ist dieses Kunstprojekt nach dem gleichen Verfahren gedruckt wie die Sachen, diesen Schlüssel, den ich von dir habe, oder die anderen Sachen, die du auch mit deinem 3D-Drucker machen kannst. Diese 3D-Künstlerinitiative heißt 3D-Print-Channel-House, ist eben englisch der Name, Dafür sind sie auch in Holland. Und die wollen sogar schon im, ja, jetzt um die Zeit rum, so im März diesen Jahres, soll das Projekt fertig sein, soll der Öffentlichkeit zugänglich sein. Und alle Räume, wie gesagt, sind individuell gestaltet von Künstlern. Und man verspricht sich davon eine größere Akzeptanz. Man hat ein neues Medium, um Kunst zu realisieren. Und man wird Drucktechnik-Erfahrung sammeln, die man vielleicht wirklich mal für dein Wochenendhaus brauchen kann.
Also ich finde, die Idee ist ja irgendwie schon einfach nur irre. Stell dir mal vor, du hast irgendeine große Feier oder sowas vor dir und da sagst du, na gut, dann druck mir eben noch ein paar Räume dazu. Und so 2x2 Meter, das reicht ja eigentlich zum Schlafen schon mal so aus. Und wenn man dann noch so ein Ding daneben macht als Toilette und einen Waschraum und Dusche oder sowas, dann ist man ja schon fertig. Und wenn man da so 2 oder 3 dieser Doppeleinheiten neben oder über oder hintereinander stellt, ja, da kannst du ja alle Gäste unterbringen oder sonst was. Und hinterher, das ist Maisstärke oder sowas, vielleicht kann man es sogar wieder einschmelzen, auflösen, in eine Tonne tun und bei der nächsten Feier in 10 Jahren druckt man wieder neue Räume damit. Also was ich gerade in diesem Bereich 3D-Drucker tut, das ist einfach nur Wahnsinn. Und wenn ich mir das so ansehe, also ich habe ja vor, mit dem Drucker mal so ein bisschen tiefer einzusteigen und auch mal zu zeigen, wie man eigene 3D-Objekte entwickeln kann, die man dann auch ausdruckt, wie man die modellieren kann und sowas. Und ich denke mir, es ist auch für viele Hobbyisten interessant, natürlich muss man das Geld dafür haben und erübrigen können. Wenn ich zum Beispiel irgendein Gerät baue, entwickle oder sonst was, oft fehlt es am Gehäuse und Elektroniker sind oft auch noch faul. Da wird irgendwas recht schlimm zusammengenagelt. Da könnte man ein schönes Gehäuse drucken für jedes Gerät. Und man kann die einfach verkleinern, vergrößern, verschieben, Durchbrüche machen, Anschlüsse machen, für Buchsen Öffnungen machen, für Schalter und Anzeigeinstrumente. Es wird ein universelles Gerät sein, was irgendwann mal genauso selbstverständlich sein wird wie ein Tintenstrahldrucker oder auch ein Laserdrucker.
Davon gehe ich auch aus. Ja. Unser Freund Edward Snowden, es geht ja seit Monaten durch die Medien. Jetzt hat die New York Times mal Dokumente veröffentlicht oder einen Bericht veröffentlicht, der angeblich von einem nicht zu nennenden NSA-Offiziellen kommt, wie Snowden an seine Unterlagen rangekommen sind. Ich meine, ist ja was, ne? Es sind 1,7 Millionen Dokumente, die er einfach hat so abfischen können. Wenn man die jetzt zu Fuß kopieren, ist man da eine ganze Zeit lang mit unterwegs. Er hat was ganz anders gemacht. Er hat einfach das gemacht, was jede Suchmaschine macht. Er hat einen Standard-Crawler genommen, hat den modifiziert, dass er alles, was er an Dokumenten findet, nach Hause schickt und hat den auf das NSA-Netz losgelassen. Da soll man ja sagen, NSA, die sind doch verantwortlich für die Sicherheit der Netze der amerikanischen Regierung. Jo, ist richtig. Hätte er das in Fort Meade gemacht, wäre er sicherlich aufgefallen. Aber er saß irgendwo in Hawaii und da waren die internen Überwachungen noch. Von außen Überwachung war immer okay, aber die interne Überwachung war da nicht sonderlich groß. Er hat also einfach seinen Crawler losschicken lassen, es ist keinem aufgefallen und er hat die ganzen Dokumente, die uns ja Aufklärung über die interne Arbeit der NSA gegeben haben in den letzten Monaten, hat er so mitnehmen können. 1,7 Millionen Dokumente. Ich bin gespannt, was wir da noch alles kriegen. Und mich würde auch mal interessieren, ob die interne Überwachungstechnik der NSA jetzt noch genauso aussieht, also ob das immer noch möglich wäre oder ob die intern immer noch so schlampig handeln.
Tja, wer weiß. Wir müssen auch mal gucken, was eigentlich passiert aus der Anzeige, denn der Chaos Computer Club und einige andere, Pataloon zum Beispiel, haben Strafantrag gestellt gegen die Bundesregierung wegen geheimdienstlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit dieser Snowden-Geschichte. Wir sollten mal ein Augenmerk drauf werfen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich so ein bisschen Bedenken, denn unsere Gerichte haben eigentlich bisher immer gezeigt, dass sie, um es böse auszudrücken, den Anschein von Willfährigkeit gegenüber der Regierung erwecken konnten. Natürlich sind sie unabhängig und natürlich sind sie absolut gerecht, aber so richtig glaube ich nicht daran, dass sie Erfolg haben werden. Obwohl es schön wäre, denn dass zum Beispiel die Bundeskanzlerin erst dann wach geworden ist, als ihr Telefon abgehört wurde und nicht das von 80 Millionen Deutschen, das finde ich schon ein bisschen sehr merkwürdig. Aber naja, es ist eben so. Wir sollten nicht hier mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wir sollten aber auch nicht mit Spatzen versuchen, Kanonen anzugreifen. Aber so ungefähr ist das Thema, was ich jetzt habe. Und zwar, wir kennen das aus vielen Science-Fiction-Filmen, da sind irgendwelche Helden oder Bösewichte. Das ist ja einfach nur wilder Westen projiziert in die Zukunft meist. Genauso dumm und genauso primitiv. Aber die haben dann eben ihre Laserpistolen. Die ziehen das Ding und da kommt nicht vorn irgend so ein Kügelchen rausgeschossen, sondern ein Strahl, ein Laserstrahl. Wo die Energie herkommt, wissen wir nicht. Die haben natürlich da irgendwelche Reaktoren oder Generatoren drin mit irrsinnigen Energieerzeugungsmöglichkeiten. Okay, alles gut. Wir auf der Erde haben es Gott sei Dank noch nicht. Naja, so ein bisschen vielleicht. Lockheed Martin entwickelte zurzeit einen 30 Kilowatt Laser. So, damit will also die US-Armee in Zukunft anstelle von irgendwelchen großen Geschossen irgendwas vom Himmel holen oder vielleicht auch auf der Erde abschießen. Der Laser, das ist ein Faserlaser, also ein Festkörperlaser aus Glasfasern. Und diese Glasfaser, da sind dann so seltene Erden drin, also Ytterbium und Neodym, kennen wir auch von Magneten zum Beispiel, Erbium und so weiter. Damit sind diese Glasfasern dotiert und die Faser kann man nun relativ lang machen. Und da diese Faser flexibel ist, kann man die lange Faser, die man braucht, um hohe Leistung, hohen Wirkungsgrad zu erreichen, anschließend aufwickeln und schon ist sie wieder klein und relativ leicht. Durch diese große Länge hat man dann eine große Laserleistung. Und jetzt nimmt man mehrere Fasern, die für unterschiedliche Wellenlängen ausgelegt sind. Und diese Strahlen werden dann wieder kombiniert mit irgendeinem Combiner, wie auch immer dieses Ding da heißt, SBC wird das genannt. Da wird dann wieder ein Strahl fast draus gemacht, das ist also dann kein reiner Laserstrahl, sondern ein Laserstrahl besteht ja im Grunde genommen nur aus einer einzigen Wellenlänge. Das ist aber ein kombinierter aus vielen verschiedenen Wellenlängen, hat den Vorteil, dass seine Wirkung auf unterschiedliche Materialien gezielt ist und nicht nur auf ein bestimmtes. So, 30 Kilowatt, man sagt, diese spezielle Technologie ermöglicht es, dass man mit der Hälfte der aufgewendeten Leistung auskommt, die man bisher dafür benötigt hat. Und das Teil ist viel, viel kleiner. Man kann es also dann künftig auch in mobile Geräte einbauen, wie zum Beispiel Hubschrauber, LKW, Schiffe, Flugzeuge oder was weiß ich auch immer. Vielleicht sogar in Satelliten oder sowas. Also alles, was machbar ist, wird gemacht und zuerst wird es beim Militär genutzt, um Menschen umzubringen. Es ist dummerweise so. Ich weiß aber auch nicht, was man sonst mit so einem Laser machen sollte. Das hat, glaube ich, gar keinen Sinn, oder? Gibt es irgendwie eine Anwendung, dass ich 30 Kilowatt Laserstrahl für irgendetwas Sinnvolles nehme, außer um Menschen oder Geräte oder Maschinen zu vernichten? Ich glaube nicht.
Ja gut, in der Forschung braucht man Hochleistungslaser schon mal, um besonders hohe oder niedrige Temperaturen zu erzeugen. Ja. Welche, ob man da mit den Kapazitäten oder mit den Energieleistungen weiterkommt, kann ich jetzt nicht beurteilen.
Ja, vielleicht könnte man da mit dem Mann im Mond heimleuchten oder so.
Als Laserpointer für den Mond.
Ja.
Das wäre doch was. Aber diese Lockheed Martin, hast du ja gerade von gesprochen, die haben noch einen anderen Versuch laufen lassen. Die haben einen ganzen Konvoi von unbemannten Geländefahrzeugen durch Testgelände geschickt. Und zwar die ganzen LKWs, also diese großen Militär-LKWs, sind in der Rahmen eines AMAS-Programms, heißt das, Autonomous Mobility Equipment System, durch die Landschaft gejagt worden, durch unbewohnte Dörfer, durch Wälder, durch Sümpfe und haben sich da durchnavigieren können. Es gibt natürlich keine Karten dafür, aber die haben trotzdem anhand von GPS ihre Vorgaben gekriegt, haben sich untereinander mit sogenannten LIDAR-Sensoren, also Light Detection and Ranging-Sensoren, aneinander gekoppelt, sind also hintereinander hergefahren und haben über Kameras und intelligente Software auch plötzlich auftauchende Hindernisse, also wenn man was davor geschmissen hat, reagiert, sind das umfahren. Und die Militärs sind an solchen Sachen sehr, sehr interessiert. Gut, man kann ja auch deinen Laser denn da drauf packen. Den braucht dann auch keiner zu fahren. Der wird dann einfach von einem Automaten irgendwo hingefahren und kann dann da sein Unheil verrichten. Ich meine, geht ja schon länger, dass die Militärs an sowas besonders interessiert sind. Hat ja zum Beispiel gezeigt, dass die sehr, sehr viele Aufgaben bei Boston Dynamics, das ist so ein Roboterhersteller, der geländegängige Roboter baut, hinterlassen haben. Man muss jetzt mal gucken, wie das weitergeht. Boston Dynamics ist ja von Google aufgekauft worden. Und Google sagt, sie werden zwar die Aufträge noch abwickeln, die da sind, werden aber keine neuen mehr annehmen. Mal sehen, wie die sich da verhalten, ob die auch ins Militärgeschäft einsteigen, weil da viel Geld zu verdienen ist, oder ob sie an ihre Versprechen halten, dann müssen die Militärs eben andere Hersteller suchen, was wahrscheinlich dann auch kein Problem ist. Aber die Militärs sind da auf allen Fronten aktiv, wie du auch erzähltest. Die wollen mehr automatisieren und wollen immer nur das Beste, Teuerste und Furchtbarste haben.
Ja, leider.
Ja. Obwohl,
warst du nicht fertig, gut?
Ja, mir fällt noch was zu den Militärs ein. Die DARPA, die damals den Vorläufer des Internet ins Leben gerufen hat, das ARPANET, die haben jetzt einen Open-Source-Katalog zusammengestellt.
Ja,
und zwar.
Ja, bitte, ich wollte nicht ins Wort fallen.
Na, fall ruhig.
Ja. Nein, unheimliche Erfindungen, ja?
Nein, das sind Open-Source-Software-Programme, denn die arbeiten seit längerem mit Forschungsinstituten oder freien Entwicklern zusammen, die Software entwickeln und die wird dann als Open-Source-Software behandelt und wird auch wieder in die Community gegeben. Man hat jetzt denn auf Drängen der Community das Ding mal etwas systematisiert, hat einen Katalog zusammengestellt. Das gibt's im Moment erst 100 Einträge drin. Das sind dann überwiegend Werkzeuge für Big Data, also für große Datenmengen. Mhm. Und die kann man sich als Entwickler nehmen und die weiterentwickeln, muss dann aber die Resultate dann wieder der DARPA zur Verfügung stellen oder der Community zur Verfügung stellen. Und der Versuch läuft jetzt erstmal mit dieser geringen Menge und dann hofft man sich, dass in einiger Zeit eine größere Anzahl von Experten sich mit diesen Softwarepaketen beschäftigt, daraus dann Weiterentwicklungen kommen, die man dann eben für die Regierung oder auch für die Forschergemeinschaft wieder freigeben kann, um so einen wirklich, wie das üblich ist, einen Open-Source-Projekt-Prozess anzustoßen, damit man mehr freie Software hat und dass mehr Entwickler Spaß kriegen, auch für solche Institutionen Software zu entwickeln. Das ist jetzt zwar alles unter dem Mantel der Militärs, denn DARPA ist ja Defense Advanced Research Projects Agency, ein furchtbares Wort, das gibt's nur bei den US-Militärs. Aber die haben ja auch, wie schon gesagt, den Grundstein für das Internet gelegt. Und das ARPANET lief ja noch bis 1990.
Ja, es war schon ein paar Tage her, wir haben 2014, aber
ja. Gut, es ist 1970 irgendwann ins Leben gerufen worden, hat also dann lange gelebt und hat angefangen mit drei Rechenzentren, also im Prinzip mit drei Rechnern und war dann aber ziemlich schnell sehr groß und da hingen alle Forschungseinrichtungen dran eben und die Militärforscher hingen da dran am ARPANET.
Wie haben sich das dann gegriffen? Es war ja eigentlich ein ziviles Netz, was aber dann sehr schnell vom Militär übernommen worden ist.
Ja,
ist keine militärische Entwicklung gewesen. Ja.
Nein, die haben es an die Idee, dafür die technische Idee ist ja am Xerox PARC entwickelt worden.
Ja. Ja, das waren jetzt so viele Ideen. Ich wollte zwar eigentlich auch was beitragen zu dieser Folge, aber gut, dann eben nicht. Dann trage ich nur insofern dazu bei, dass ich darauf hinweise, man möge doch bitte mal in unseren Shop gucken, der über unsere Homepage www.cc2.de zu erreichen ist. und dass unsere Fernsehsendung und unsere Audiosendungen alle, die Audiosendungen noch nicht alle, auch über YouTube zu erreichen und zu laden sind.
Das da gibt eigentlich eben den Computer 2 Channel, heißt das ja, ne?
Computer Club 2 Channel heißt das. Ja. Mhm. Gut, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.